Ihr hört die Liebe zu einem Club, das Fußballmagazin hier auf Radio Frei mit Reinhard und Micha. Und ihr hört es vielleicht an der Akustik, es klingt ein bisschen anders. Wir sind nicht im Studio A, sondern wir sind hier in einem Umkleideraum im Nachwuchsleistungszentrum im Cyriaxgebreite und wollen natürlich über den Nachwuchs von Rot-Weiß Erfurt reden, wollen aber auch jemanden vorstellen, den man vom Namen her, wer sich für Sport interessiert, für Fußball auf jeden Fall kennt, nämlich Marco Alles, Sportjournalist von der Thüringer Allgemeinen. Schön, dass Sie sich Zeit heute genommen haben. Hallo.
Hallo, ich freue mich, hier zu sein.
Wie sind Sie denn Sportjournalist der TA geworden? Wie kam es dazu?
Oh, das ist schon lange her. Das war 1991 durch ein Praktikum im Frühjahr in der Sportredaktion. So hat das alles seinen Anfang genommen.
Da waren Sie wie alt ins Praktikum? Ich vermute mal, waren Sie 18, 19 Jahre jung?
17 Jahre. Während der Abiturzeit so die ersten Schritte in die Richtung Sportjournalist gemacht und ja, es war eine spannende Zeit damals. Nicht nur, dass die Zeitung da im Aufbruch war, das Volk wurde abgelöst durch die Thüringer Allgemeine, sondern auch im Sportjournalismus gab es ja da einen Umbruch und den durfte ich schon als ganz junger Mensch mitverfolgen.
Wie sah der Umbruch aus? Also wie hat man den gemerkt?
Naja, es gab damals ja gerade in der Zeitungsproduktion ja fast jährlich Fortschritte. Das betraf sowohl das Layouten der Seiten als auch ganz klassisch die Fotos, die dafür verwendet wurden. Ich kann mich noch erinnern, ich habe im Büro zusammengesessen in meinen ersten Monaten mit Manfred Fromm. Das ist der Vater von Sascha Fromm, der vielen sportbegeisterten Thüringern bekannt sein wird. Auch ein exzellenter Fotograf. Sein Sohn ist dann in seine Fußstapfen getreten. Wir haben dort in seinem Büro gesessen und ich kann mich erinnern an hunderte Bildabzüge, Fotoabzüge, Schwarz-Weiß-Fotos, die täglich in die Redaktion kamen, die gesichtet werden mussten von verschiedenen Fotoagenturen. Das war ja ein Riesenaufwand, der händisch gemacht werden musste. Und das wurde nach und nach ja abgelöst durch die digitale Bildbearbeitung, durch die Computertechnik. Also es war damals noch mehr Handarbeit und es wurde immer mehr ja professionalisiert.
Jetzt haben Sie den Namen Manfred Fromm genannt. Sie waren damals, haben ein Volontariat gemacht, habe ich mir das jetzt richtig gemerkt, sind da reingestiegen. Sie waren aber noch nicht gleich hauptverantwortlich für die Berichterstattung über den FC Rot-Weiß, nehme ich an. Und können Sie das nochmal kurz nachzeichnen? Also wer war da sozusagen Ihr Chef, bis wann und seit wann machen Sie das denn hauptsächlich?
Also der Chef war damals Helmut Wengel, sagt ja auch vielen was, auch jemand, der im gesellschaftlichen Bereich für den Sport sehr viel getan hat, der unter anderem Erfurter Silvesterlauf ins Leben gerufen hat, die Thüringer Burgenfahrt. Der war damals der Chef. Ich war ein ganz junger Praktikant und danach freier Mitarbeiter, der während seines Studiums, sagen wir mal, es hieß damals, Staub gewischt hat, also in allen Bereichen mal reingeschnuppert hat, der Sportredaktion, der dann reingewachsen ist. In den ersten Jahren habe ich hauptsächlich über den Nachwuchs von Rot-Weiß Erfurt berichtet. Günter Bach war damals Nachwuchskoordinator. Ich habe mit vielen Trainern von damals zu tun gehabt und habe da so meine ersten kleinen Berichte geschrieben. Vor allem den Nachwuchs da beleuchtet, aber auch viele andere Sachen. Damals war alles spannend für mich. Ich habe dann alles gern gemacht, von jeder Sportart im Prinzip. Und ich habe nochmal nachgeguckt. Ich habe meinen allerersten Bericht über die erste Mannschaft von Rot-Weiß Erfurt im September 1993 geschrieben.
Das war dritte Liga. Nee, das hieß damals anders. Regionalliga war das eine von den Vieren.
Das hieß damals Amateur-Oberliga, wenn ich mich richtig erinnere. Und zwar ein Heimspiel gegen Erzgebirge Aue. 1:0 Sieg, Torschütze Heiko Kramer.
Wenn Sie jetzt Nachwuchsberichterstattung gesagt haben, da haben Sie wahrscheinlich vermutlich auch mit dem Manfred Höhner viel zusammengearbeitet?
Wir haben viel zusammengearbeitet. Er war aber mehr verantwortlich für den Lokalsport in Erfurt und ich war oben in der Hauptsportredaktion, die den gesamten Thüringer Sport beleuchtet hatte. Aber wir haben trotzdem engen Kontakt gepflegt, weil man sich ja da austauscht und auch ja, voneinander profitiert.
Was Sie noch nicht verraten haben, kommen Sie denn aus Erfurt oder Umgebung?
Ich komme aus Erfurt, bin gebürtiger Erfurter, habe am Rand von Erfurt in Büsleben mein Zuhause und ja, finde es eine tolle Stadt.
Sie kommen aus Erfurt und wohnen jetzt in der Nähe von Erfurt. Sie interessieren sich für Fußball. Was liegt näher als Fan des FC Rot-Weiß Erfurt zu sein? Ist dem so?
Ich sage mal, als Kind kommt man nicht umhin, wenn man Fußball begeistert ist und den Hauptclub hier vor Augen hat. In den 80er Jahren bin ich natürlich auch regelmäßig im Stadion gewesen und habe mitgefiebert. Das ist dann das Fan, das Fangefühl ist dann abhanden gekommen mit dem Berufswunsch oder mit dem Einstieg in den Beruf, weil ich glaube, ein guter Journalist kann kein Fan sein über das Thema, über das er schreibt oder über das er berichtet, weil dann fehlt die Distanz, dann fehlt, sagen wir mal, auch das kritische Auge, weil dann das Fanherz viel höher schlagen würde. Das würde nicht passen, aus meiner Sicht. Ich weiß, es gibt es auch im Sportjournalismus, dass Sportjournalisten ihr Fanherz nicht ganz ablegen können, aber bei mir war das von Anfang an so, dass mir das klar war, wenn ich mal in die Richtung will, dann muss ich da eine gewisse Distanz haben und bin kein Fan. Jetzt mehr von Erfurt. Sympathisant, ja, aber kein Fan.
Gab es denn bestimmte Vorbilder, als Sie sich entschieden haben für den Sportjournalismus, also andere Sportreporter, Sportreporterinnen, die im Fernsehen aufgetaucht sind, in Zeitungen, wo Sie gesagt haben, Mensch, das finde ich so gut, deswegen möchte ich das selber machen und über Sport und über Fußball berichten?
Das war tatsächlich so. Ich habe als 12-Jähriger mal aus Interesse einen Brief unverbindlich an Wolfgang Hempel geschrieben. Das war ein früherer Sportreporter des DDR-Fernsehens, des DDR-Hörfunks aus Erfurt. Der hat in der Hessstraße gewohnt, weiß ich noch. Und den habe ich einfach mal einen Brief geschrieben, habe ihm geschrieben, ich fand ihn gut und dass ich das auch gerne mal werden möchte. Und einen Monat später kam ein Brief zurück und hat er mich eingeladen ins damalige Georgi-Dimitrov-Stadion in den Übertragungswagen des DDR-Fernsehens. Und da durfte ich mir das alles angucken, durfte mit ihm in der Kabine sitzen bei einer Spielübertragung. Und das war, sagen wir mal, so der erste Schritt in die Richtung.
Interessant, wenn Sie so erzählen. Ich glaube, Briefe oder auf heute gemünzt E-Mails, wenn man die jetzt heute schreiben würde, an einem bekannten Sportjournalisten, würden heute wahrscheinlich nicht einfach so beantwortet werden. Da Sie eben schon so ein bisschen, vielleicht auch doch, da Sie so ein bisschen gesagt haben, eben Übertragungswagen und so weiter, Sie müssen jetzt auch mal, deswegen führen wir auch das Interview, mal so ein bisschen berichten, wie so der Arbeitsalltag bei Ihnen ausschaut. Also wenn Rot-Weiß Erfurt zum Beispiel ein Heimspiel gemacht hat oder ein Auswärtsspiel, wie schaut es dann aus?
Also so eine Vorbereitung auf so ein Spiel von Rot-Weiß Erfurt oder generell auf so ein Sportereignis am Wochenende beginnt ja ein paar Tage vorher schon. Man beschäftigt sich damit, blickt in die Historie, blickt zum aktuellen Geschehen, geht 2 Tage vorher zur Pressekonferenz, die turnusmäßig stattfindet, führt viele Gespräche, viele Telefonate im Vorfeld, was könnte interessant sein, was könnte wichtig sein in der Vorberichterstattung. Und am Spieltag selbst ist man in der Regel so 1,5 Stunden vorher im Stadion, hat vorher die Absprachen mit dem Fotografen getroffen, versucht dort noch einige Infos einzuholen direkt vor dem Spiel, führt Gespräche und tauscht sich aus, gegebenenfalls mit dem einen oder anderen Spieler sogar noch, der jetzt nicht im Tunnel ist, oder auch mit dem Trainer. Gibt's unterschiedliche Typen von Trainern. Mit manchen konnte man vor dem Spiel nochmal ganz locker plaudern, um da die neuesten Infos zu erfahren oder auch die taktische Ausrichtung. Man nutzt die Gelegenheit, um diejenigen Funktionäre zu treffen, die man die Woche über nicht bekommen hat. Das ist im Umfeld des Spiels immer leichter möglich, weil dann alle auf einem Fleck sind. Ja, und dann setzt man sich hin und ist gespannt, ob man ein gutes Fußballspiel sieht oder nicht.
Kurze Nachfrage zu der Pressekonferenz vorm Spiel. Wenn ich jetzt als interessierter Zuschauer oder Zuhörer mir das anschaue oder anhöre, ist das oft sehr nichtssagend für mich. Also da, die wollen sich ja nicht in die Karten gucken lassen. Da wird auch schon mal eine Falschmeldung rausgegeben, der ist jetzt verletzt und dann ist er trotzdem wieder dabei in 2 Tagen. Aber so richtig lassen die sich ja nicht in die Karten gucken und da kommen ja viele Phrasen. Ne? Wir werden hinten sicher stehen, vorne mal ein paar Spitzen setzen oder irgend sowas. Und wie ist das denn für Sie? Also kommen die wichtigen Infos eigentlich im Nebengespräch, wenn die Kamera aus ist, oder haben Sie da einen ganz anderen Blick als ich als Laie?
Also Sie haben recht, grundsätzlich ist es so, dass die Pressekonferenzen zunehmend, ja, ich sag mal, pauschalisiert werden, dass da viel Allgemeines gesagt wird, ohne ins Detail zu gehen. Dennoch ist es für uns ein wichtiges Informationsmittel, um den neuesten Stand einfach abzufragen. Stand der Dinge personeller Art, taktischer Art, als auch Worte zum Gegner. Aber natürlich sind die Gespräche vor und nach den Pressekonferenzen oftmals die wertvolleren. Gerade auch die 4-Augen-Gespräche mit dem Trainer dann, weil dort mehr mehr vielleicht noch rauszuholen ist. Aber nichtsdestotrotz, es gab auch Trainer, die damit auch ganz locker umgingen, mit Infos vorspielen, die dann auch nicht hinterm Berg gehalten haben oder eine Falschmeldung platziert haben. Also da ist jeder auch ein bisschen anders.
Dann gibt es wahrscheinlich auch viele Informationen, sagen wir mal, Off-Informationen, wo Ihnen der Trainer sagt, der kommt jetzt nicht mehr ran, weil der trinkt zu viel Alkohol oder so, und die Sie dann eigentlich nie verwerten können. Oder ist dem nicht so?
Also es gibt in den Gesprächen durchaus auch Hintergrundinformationen, die off the record sind. Das heißt, wo der Trainer explizit oder auch der Spieler oder der Funktionär, mit dem man spricht, explizit sagt, ich kann Ihnen das vertraulich sagen, diese Frage beantworten, aber ich möchte es nicht in der Zeitung sehen. Und ich habe es eigentlich immer so gehandhabt, dass wenn so ein Satz vorher kam, dass ich mich dazu 100% immer dran gehalten habe. Ich weiß nicht, ob das jeder Kollege macht oder andere Quellen dann sucht, um sich das bestätigen zu lassen. Aber das ist, glaube ich, eine Basis für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Journalist, trotz der Aufklärungspflicht, die man hat, muss das so sein, dass es auch Sachen gibt, die man weiß und nicht gleich in die Zeitung bringt oder im Radio veröffentlicht.
Jetzt haben Sie gesagt, Sie sind so 1,5 Stunden vor Spielbeginn dann im Stadion. Wir bleiben jetzt mal beim Rot-Weiß-Heimspiel, zumindest die vergangenen. Mal sehen, ob eins noch stattfindet und in welchem Stadion oder welcher Sportplatz. Und dann nehmen Sie schon Platz auf der Pressetribüne oder ist man dann noch hinten im VIP-Bereich, trinkt noch ein Bier oder wie läuft das ab? Was machen Sie da 1,5 Stunden lang?
Also ich habe mich in all den Jahren nie im VIP-Bereich aufgehalten. Das habe ich prinzipiell vermieden. Es gibt einen Presseraum für die Journalisten, wo dann auch die Pressekonferenzen stattfindet. Und dort halten sich die Kollegen der Medien auf. Dort werden Gespräche geführt, auch mit den anderen Medienkollegen. Dort lassen sich die Trainer und manchmal auch ein Spieler sehen. Dort lassen sich auch mal ein Präsident sehen, weil er weiß, dass wenn er Redebedarf hat oder weiß, er wird mal angefordert. Aber im VIP-Raum bin ich generell nicht. Ich glaube, das ist auch richtig so. Da sollen die Sponsoren und die Funktionäre unter sich sein. Dort werden auch mal Gespräche geführt, die nicht an die Öffentlichkeit dringen sollen sofort. Natürlich habe ich zu dem einen oder anderen dann Kontakt, aber jetzt in dem Kreis nicht.
Und wenn Sie dann mit anderen Kollegen sprechen, anderen Journalistenkollegen, versucht man dann nochmal andere Infos zu bekommen oder sich nochmal in seinem, sag mal, seinen Einschätzungen, die man so hat, also Vorab-Einschätzungen, abzustimmen, oder um was geht's da?
Da geht es um ganz, ganz unterschiedliche Sachen. Man unterhält sich natürlich über die aktuelle Situation des Vereins, über die aktuelle Situation der Mannschaft. Aber dass da jetzt News ausgetauscht werden, das ist eher selten der Fall, weil ja jeder so seine Story gern exklusiv haben möchte. Das wird zwar immer seltener der Fall durch diese Schnelllebigkeit im Geschäft, aber sagen wir, heiße News werden da nicht ausgetauscht. Es wird sicher mal die ein oder andere Situation unterschiedlich bewertet oder man tauscht sich aus, was sagst denn du dazu, was meinst denn du zu der Aufstellung, was will man damit bezwecken. Aber das ist im kleinen Kreis, so viele Journalisten sind es ja nicht, die da über Rot-Weiß Erfurt bei einem Heimspiel berichten, wird sich da ganz normal drüber unterhalten, ohne dass man da zu viel verrät.
Ihr hört weiterhin die Liebe zu einem Club. Nicht einfach heutzutage. Es geht nämlich um Rot-Weiß Erfurt in dieser Sendung. Und wir wissen ja, das ist alles mitunter sehr überraschend, was da in den letzten Monaten und Tagen passiert. Einer, der im Grunde seit der Wende fast mit dabei ist, noch als ganz junger Mensch, 1991 eingestiegen, mit 17 zur Thüringer Allgemeine gekommen ist, Marco Alles, Sportjournalist, berichtet regelmäßig natürlich vom FC Rot-Weiß Erfurt. Und der sitzt bei uns zu Gast. Herr Alles, ich würde gerne noch mal so ein bisschen nachhaken, was so die Kommunikation angeht. Wir hatten über Pressekonferenzen gesprochen, dass man da eigentlich nicht die Informationen bekommt, sondern eher dann abseits von Pressekonferenzen. Wie die Kommunikation mit den Spielern selbst ist, weil mein Eindruck als Zuschauer, das gilt nicht nur für Rot-Weiß Erfurt, sondern insgesamt bei Fußballspielen, habe ich auch das Gefühl, dass da viele so gestanzte Phrasen sind. Gibt es da so Strategien? Also erstens, ist das so? Falls es so ist, gibt es Strategien, dass man mal wieder ehrliche Gespräche bekommt?
Also ich glaube, das hat sich in den Jahren in diese Richtung entwickelt, durch Medientraining, durch, ich sag mal, durch mehr Vorsicht bei den Spielern. Soziale Netzwerke ist ein Thema, die Schnelllebigkeit des Internets ist ein Thema. Alles, was so ein Spieler, der in der Öffentlichkeit steht, macht und tut, ist sofort irgendwo präsent. Das muss man ein Stück weit verstehen, dass da die Spieler auch vorsichtiger sind. Andererseits glaube ich, dass es in dem Bereich von Rot-Weiß Erfurt noch harmlos ist, was das betrifft. Das betrifft meiner Meinung nach hauptsächlich die Profis in den Top-Ligen, in der Bundesliga, die da sehr vorsichtig sind. Mein Eindruck ist, die Spieler, je weiter runter man geht, desto offener werden die. Je weiter runter man geht in den Ligen, desto offener werden die und desto ehrlicher sind die, auch was vielleicht ein paar kritische Themen betrifft. Andererseits hat natürlich der Verein auch ein Interesse daran, dass er irgendwo weiß, was äußert ein Spieler über eine gewisse Situation. Und deswegen werden immer häufiger oder wurden in den letzten Jahren auch beim FC Rot-Weiß immer häufiger die Pressesprecher oder Pressesprecherinnen dazwischen geschaltet, die nochmal auf die Aussagen geguckt haben. Um ein ehrliches Interview zu führen, glaube ich, ist vor allem eines nötig, und das ist Vertrauen zwischen dem Journalisten und dem Spieler, dass der Spieler weiß, der Journalist will ihn nicht in die Pfanne hauen. Der will ehrliche Aussagen, auch kritische Aussagen zu manchen Dingen. Der möchte nicht eben nur die Phrasen haben. Und ich glaube, wenn dieses Vertrauen aufgebaut ist, dann kann das Interview auch gut werden.
Dann mal so eine allgemeine Frage, so Stichwort Platzierung der Themen. Es gibt ja auch Redaktionskonferenzen bei Ihnen. Ich kann mir vorstellen, nehmen wir mal so ein Jahr wie 2004. Erfurt steigt in die zweite Bundesliga auf. Da ist gar keine Frage. Das ist das Top-Thema. Das hat man begleitet und so weiter. In den letzten Jahren gab es zumindest von einigen Fans und Lesern immer so ein bisschen den Vorwurf, liebe TA, wo wart ihr denn? Ihr habt zu wenig berichtet. Ich kann mir vorstellen, dass dann mitunter vielleicht auch eine Rolle spielt, dass man dann sagt, naja gut, Jena war zuletzt zumindest immerhin auch noch drittklassig, dass man da abwägen muss. Oder sagen Sie auch rückblickend, stimmt, wir hätten da ruhig ein bisschen mehr machen können. Wir haben irgendwann auch ein bisschen weggeschaut.
Also weggeschaut haben wir nie. Wir haben immer drauf geschaut. Wir müssen natürlich als größte Thüringer Tageszeitung, wenn Sie DTA ansprechen, auf den gesamten Thüringer Sport gucken. Und wir produzieren in der Mediengruppe Thüringen in der Sportredaktion ja die Inhalte sowohl für die DTA als auch die TLZ und die OTZ. Die gewichten wir natürlich völlig anders, weil die Interessenlage anders ist. Ich glaube, dass trotz dieser ganzen Probleme, die Rot-Weiß Erfurt in den letzten Jahren hatte, das Interesse nach wie vor groß ist. Ich glaube es nicht nur, ich bin mir sicher, dass das so ist, weil wir das auch an den Reaktionen der Leser und User merken. Der Verein interessiert nach wie vor, auch wenn er wenig positive Schlagzeilen in den letzten Jahren produziert hat. Ich gehe mal davon aus, dass Sie das aus der Fußball-Ecke gemeint haben, denn ich höre fast täglich genau das Gegenteil von anderen Sportarten. Die sagen, wir berichten viel zu viel in der Mediengruppe Thüringen über Fußball allgemein und über Rot-Weiß Erfurt im Besonderen, die spielen doch gar nicht. Und wir müssen irgendwo eine Balance finden und auch den anderen tollen Vereinen in Thüringen gerecht werden, nicht nur im Fußball.
Also ich kann den Eindruck Reinhard übrigens nicht so teilen. Ne? Also vielleicht die letzten 2-3 Jahre war das vielleicht so, dass es ein bisschen abgenommen hat. Aber es gab mal so eine Phase, da ist mir das richtig aufgefallen, hat Erfurt in der dritten Liga gespielt, vor 5, 6, 7 Jahren. Und da haben sie eine ganze Seite immer gemacht dazu, wenn ich mich richtig erinnere. Und zu Jena, glaube ich, auch eine ganze Seite am Montag. Das fand ich schon für einen Drittligisten ziemlich viel. Das hat natürlich was damit zu tun, dass es keine Zweit- und Erstligisten gibt in Thüringen und gab. Genau, aber ich fand das, ehrlich gesagt, meiner Einschätzung nach nicht so, um dir mal zu widersprechen. Wo wir aber gerade dabei sind, wenn Sie sagen, der FC Rot-Weiß Erfurt produziert ja jetzt nicht so die positiven Schlagzeilen, um das mal gelinde zu formulieren, in den letzten Monaten und vielleicht sogar Jahren. Sie sind da jetzt quasi ein alter Hase in der Bewertung des FC Rot-Weiß Erfurt der sportlichen Vorgänge, aber Sie haben ja auch viele andere Einblicke. Wie bewerten Sie denn die aktuelle Situation? Also jetzt ist Anfang Juli, ein neuer Präsident ist ernannt oder ein neues Präsidium. Es geht darum, eine neue Saison zu planen, die schon in 3-4 Wochen anfängt, eine Mannschaft zusammenzustellen, Trainerteam, Nachwuchsteams und so weiter. Und gleichzeitig schwebt eine Herauslösung des Spielrechts und anderer Rechte aus dem Insolvenzverfahren oder aus der Insolvenzmasse im Raum, für die der Insolvenzverwalter viel Geld haben will oder vielleicht auch wenig. Mir sagt das oder uns sagt das ja nicht. Gut, das ist die Gemengelage. Wie schätzen Sie denn die Zukunftschancen des FC Rot-Weiß Erfurt ein?
Also wie Sie sich denken können, habe ich in den vielen Jahren schon viele Krisen erlebt. Aber im Moment ist es, glaube ich, Klaas Neumann hat das, der Ehrenpräsident, in der letzten Woche in einem Interview mit mir gesagt, so schwer wie noch nie. Und dem kann ich nur beipflichten, weil diese Gemengelage eben so kompliziert ist. Das liegt jetzt nicht nur an Vereinsgremien, an dem Enthusiasmus von einzelnen Personen, die den Verein wieder auf die Beine stellen wollen, sondern auch am Insolvenzverwalter, an der Einigung mit ihm über diese Freigabe. Dann muss eine Eigenverwaltung hergestellt werden, dann müssen Strukturen hergestellt werden. Und das alles unter dem Zeitdruck von 6 Wochen maximal halte ich für sehr herausfordernd. Und wenn ich nicht so ein Optimist bin, würde ich sagen, es wird ganz, ganz schwer. Aber ich habe auch erlebt, wie im Fußball, wie schnell es in eine andere Richtung gehen kann, wie positiv sich jemand Fahrt aufnehmen kann. Und wenn das in den nächsten Tagen passiert, könnte ich mir vorstellen, dass sie was hinbekommen. Der erste Schritt mit dem neuen Präsidium, dadurch, dass er verhandlungsfähig jetzt wieder ist, hat begonnen. Diese Woche soll der Verhandlungstermin mit dem Insolvenzverwalter sein. Wenn da eine Einigung erzielt wird, könnte ich mir vorstellen, kann es wieder in eine positive Richtung gehen.
Das haben Sie jetzt sehr schön und aber auch sehr allgemein formuliert. Gut, vielleicht wissen Sie auch nicht mehr als wir, als normale Fans, kann ja sein, aber ich bohre jetzt trotzdem mal nach. Was denken Sie denn, wie die Chancen stehen? Also wenn man das realistisch, also wenn man, sagen wir mal, die Blaupause aus Chemnitz nimmt und dort der Insolvenzverwalter dem Verein eine Rechnung über 500 oder 600.000 Euro noch stellt, selbst wenn das nur die Hälfte wäre in Erfurt, ist aus Ihrer Einschätzung, was Sie wissen, können Sie sagen oder schätzen Sie ein, dass das irgendwie stemmbar ist, hier mit diesem Erfurter Umfeld?
Allein mit dem Erfurter Umfeld glaube ich nicht. Ich glaube, dass das Erfurter Umfeld dafür bereit ist, eine Oberligamannschaft und ein Nachwuchsleistungszentrum zu finanzieren, auf dem Niveau, wie es jetzt geplant ist. Das glaube ich, das ist zu schaffen. Eine Einigung mit dem Insolvenzverwalter ist meiner Meinung nach nur möglich, wenn man diese Investoren, die noch Interesse haben einzusteigen, nach meinen Informationen ist es mindestens einer, der das noch machen möchte, nur dann möglich, weil sonst es einfach zu teuer wird.
Was ja in gewisser Weise ein bisschen verwunderlich ist, eine Landeshauptstadt mit 200.000 Einwohnern, also ich sag mal vergleichbare Städte mit vergleichbarer Wirtschaftsstruktur, Halle, Magdeburg, die kriegen das da auch irgendwie hin. Woran liegt das denn, dass das in Erfurt irgendwie nicht so richtig vorwärts geht? Also sag mal, dass nicht dritte Liga zumindest gespielt werden kann.
Na gut, Erfurt hat es ja ganz lange Zeit geschafft, diese dritte Liga zu erhalten, war ja Gründungsmitglied und war dann am längsten von allen Vereinen in der Liga vertreten. Das ist eine ganz schwierige Liga. Das haben wir jetzt wieder gesehen bei dem Abstiegskampf, der am Ende eine Entscheidung wegen zweier Tore gefallen hat. Das ist erstmal eine große Leistung, meiner Meinung nach, diese Liga unter den Bedingungen, die da vom DFB vorgegeben sind, zu halten, weil es ist nichts anderes als eine dritte Profiliga, auch wenn immer was anderes erzählt wird. Sie ist sehr teuer. Die Spieler wollen immer mehr Geld verdienen, auch in dieser dritten Liga. Das hat sich wie so eine Schraube, die Etats hat sich wie eine Schraube die Jahre hochgedreht. Ja, und irgendwann war die Schraube eben in Erfurt überdreht und dann gab es den großen Knall. Ich glaube, dass viel Vertrauen aus dieser Zeit oder in den letzten Jahren verloren gegangen ist, auch gerade bei den Geldgebern, dass die sich zwar sportinteressiert sind, aber eben auch anderen Vereinen zugewendet haben. Die Konkurrenz ist groß, weil wir brauchen uns nur noch mal umzugucken, welche guten anderen Mannschaftssportarten, Vereine in Mannschaftssportarten es in und um Erfurt gibt. Und jeder sucht nach Sponsoren, jeder sucht nach Förderern, Geldgebern. Da ist der Kampf groß und ich glaube, im Moment haben andere einen Vorteil.
Also ein bisschen zusammengefasst läuft darauf hinaus, dass wir einfach keine Wirtschaftsregion sind. Wir sind nicht München. Also das ist jetzt natürlich ein extremer Vergleich, aber darauf läuft es ja hinaus ein bisschen.
Darauf läuft es hinaus. Die Entscheider sitzen woanders. Oftmals sind es hier Niederlassungen von größeren Firmen. Entschieden wird es aber dann in alten Bundesländern. Wenn man sieht jetzt so eine Region, Heidenheim, Sandhausen, die schaffen es als ganz kleine Orte aus einer Region in der zweiten Bundesliga sich zu etablieren. Da ist die Wirtschaftskraft einfach da. Da ist auf einem kleinen Raum ganz viel Geld vorhanden, wenn man sieht, dass so eine Mannschaft sehr erfolgreich sein kann.
Nochmal auch so ein bisschen in die Metaebene gehen zur Berichterstattung. Wenn wir von Radio Frei anfragen, wir sind eben nur Radio Frei an Stadtradio, wir haben eine lange Tradition, aber wir merken schon, dass wir jetzt sozusagen auf der anderen Seite bei Rot-Weiß Erfurt nicht auf der ersten Liste stehen, was so die Beantwortung von Fragen angeht oder so. Wir haben auch positive Erfahrungen gemacht, aber es ist mitunter schwierig für uns ranzukommen. Meistens treten die Leute kurz danach zurück, wenn wir sie angefragt haben, was Zufall allerdings gewesen ist. Wie ist es denn? TA ist ja schon eine Nummer größer, Thüringer Allgemeine. Haben Sie zum Beispiel in so schwierigen Zeiten einen heißen Draht zu irgendjemandem, zum Insolvenzverwalter Volker Reinhardt? Also wie kommen Sie dann an Informationen?
Wir haben, ob in schwierigen oder in erfolgreichen Zeiten, den gleichen Draht, sage ich mal.
Also keinen?
Doch. Also ich hoffe, der ist immer heiß, der Draht. Wir haben insgesamt eigentlich zu allen Funktionsträgern, die natürlich bei Erfurt besonders schnell wechseln, da gebe ich Ihnen recht, sagen wir, Kontakt und auch ist er auch im Insolvenzverfahren bestehen geblieben, zu dem Präsidium, zur Mannschaft, zu den Trainern, zu den Spielern. Das muss aber auch so sein, das ist ja unsere Arbeitsgrundlage, Kontakt zu halten, im Gespräch zu sein, sagen wir auch regelmäßig den Finger in die Wunde zu legen, kritisch zu sein, aber auch über positive Sachen zu berichten. Das ist unsere Informationspflicht und unsere Aufklärungspflicht, die wir als Journalisten haben. Und das hat auch in einer extrem schwierigen Zeit nicht gelitten.
Da will ich gleich mal einhaken, wenn Sie jetzt sagen, Sie haben gute Kontakte dort auch zu den Verantwortlichen. Ich lasse jetzt mal den Insolvenzverwalter außen vor, sondern zu den Vereinsverantwortlichen. Es gab ja immer einen Pressesprecher oder eine Pressesprecherin und die Aufgabe ist ja üblicherweise, dass man als Journalist beim Pressesprecher anfragt und der vermittelt einem was oder sagt einem selber was. Jetzt ist es aber ganz oft so, das ist ja das, was viele Anhänger des Clubs auch kritisieren, dass über die Medien dann von Vereinsverantwortlichen aus verschiedenen Gremien quasi widersprechende Meinungen über die TA oder über die Bildzeitung oder sonstige Medien verbreitet werden und man eigentlich sich gerne wünschen würde, dass es irgendwie eine koordinierte Veröffentlichungsstrategie des Clubs gibt. Jetzt die Frage, was sind denn Ihre Kontakte dahin? Also fragen Sie zuerst den Pressesprecher oder rufen Sie gleich bei Klaus Neumann an oder bei dem Ehrenrat oder bei dem Vizepräsidenten? Wie läuft es denn ab, ganz real?
Na, ganz real läuft es so ab, dass es keinen Pressesprecher gibt im Moment. Und als es einen gab oder eine gab, war das so, dass die natürlich informiert wurde, aber durch die vielen Jahre bei uns beispielsweise der direkte Weg vorgenommen wurde. Der oder die Pressesprecherin wurde mit einbezogen, natürlich, oder auch um Auskünfte verschiedener Art gebeten. Das ist auch wichtig, weil das ja viele Anfragen koordiniert werden müssen und man auch oftmals nicht in dem Moment einen direkten Draht bekommt, um in dem Bild zu bleiben. Aber ja, seit geraumer Zeit muss man sich eben mit dem direkten Weg behelfen, weil es keine Struktur im Moment gibt.
Noch so eine Kinderfrage, sind immer die besten. Papa, was würdest du machen? In dem Fall Papa bzw. Herr Alles, was würden Sie machen, wenn Sie Präsident des FC Rot-Weiß Erfurt wären? Zum Teil haben Sie es, glaube ich, auch schon so ein bisschen beantwortet, aber was wären sozusagen, angenommen Sie wären es jetzt, was wären sozusagen die Prioritäten?
Sie spielen wahrscheinlich auf meine ehrenamtliche Präsidentschaft beim SV Blau-Weiß-Büsleben an. Ich habe im kleinen Vorortverein war ich tatsächlich schon mal Präsident. Viele Jahre dort auch im Vorstand tätig, 8 Jahre Präsident insgesamt bis vor 2 Jahren. Und weil ich dort verwurzelt bin, habe ich das mal gemacht. War sehr, sehr anstrengend. Also ich kann vor jedem nur einen Hut ziehen, der im Ehrenamt einer Vereinstätigkeit nachgeht, egal ob es ein Trainer ist, ob es ein Vorstandsmitglied ist. Das ist extrem aufwendig, extrem nerven- und zeitaufwendig, aber es hat auch viel Spaß gemacht und es hat vor allem deswegen Spaß gemacht, weil wir uns damals als Team verstanden haben. Wir waren nicht immer einer Meinung in dem Vorstand, in dem kleinen Verein, der hatte 250 Mitglieder oder hat 250 Mitglieder. Aber wir konnten uns streiten und konnten uns auf dem Weg einigen. Und ich glaube, das fehlt dem FC Rot-Weiß. Dieses
Der Teamgeist.
Dieser Teamgeist, dieses Miteinander, dieses an einen Tisch setzen und mal die Köpfe rauchen zu lassen, aber dann rauszugehen und zu sagen, in diese Richtung geht's. Aber das fehlt ihm schon seit vielen Jahren. Also das habe ich beobachtet schon weit vor dem Insolvenzverfahren. Es gab da immer Strömungen, die auseinandergingen. Und ich glaube, das schadet am meisten, wenn man als Verein nach außen hin keine Einigkeit demonstriert.
Das heißt, als Präsident des FC Rot-Weiß Erfurt, ich komme auf meine Frage nochmal zurück, würden Sie jetzt natürlich darauf drängen, dass man mit einer einigen Stimme nach außen auch spricht? Das heißt, wenn ein Journalist ankommt, zum Beispiel von der Thüringer Allgemeine, und die 5 Leute fragt, die gerade auseinandergehen, geht das eben nicht, sondern er soll den Präsidenten fragen oder den Pressesprecher. Das wäre jetzt eine Strategie, um zumindest nach außen mit einer Stimme aufzutreten.
Ja, der Journalist kann ja ruhig alle 5 Leute fragen, aber die sollten so antworten, dass man merkt, dieser Verein geht in eine Richtung. Also eine Vorgabe, dass man nur den und den fragen darf, halte ich für nicht gut, weil das einfach die Meinungsvielfalt und auch die Gesprächskultur hemmen würde. Ich finde, es liegt an jedem selbst, ob er, was er in den Verein investieren will und was er rausgeben will, was er von sich auch bereit ist, dazu zu geben und Kompromisse einzugehen und eben dann zu sagen, wir waren zu 5, wir haben eine Entscheidung 3-2 gefällt, auch wenn ich nicht dafür war, ich stehe zu dieser Entscheidung, weil es ein Mehrheitsverhältnis ist. Und ich glaube, das gehört dazu und so sollte dann jeder zeigen, mir geht es um den Verein, mir geht es um die Sache und nicht um meine persönliche Meinung in dem Moment.
Ihr hört weiterhin Radio Frei und ihr hört das Fußballmagazin Die Liebe zu einem Club. Wir haben einen Gast, den Sportjournalisten Marco Alles. Wir sitzen heute nicht im Studio A, sondern in einer Umkleidekabine im Nachwuchsleistungszentrum im Zyriaksgebreite. Man hört es wahrscheinlich an der Akustik. Wir haben jetzt vieles schon gefragt, so ein paar letzte Fragen haben wir noch. Micha, du hast die erste.
Sie sind schon lange Sportjournalist, Sie haben viel gesehen, auch viele Spiele des FC Rot-Weiß Erfurt. Es gibt mit Sicherheit 2-3 Spiele, an die Sie sich sehr gerne erinnern oder die besonders außergewöhnlich waren, wo Sie im Extremfall vielleicht sogar mal Ihren journalistischen Blick verloren haben, sondern ein großer Anhänger dieser oder jener Mannschaft oder der Szenen waren. Was fällt Ihnen dazu ein?
Also ich habe natürlich viele, viele Spiele gesehen, wenn es jetzt um die Spiele von Rot-Weiß geht, bleiben natürlich die positiv ausgingen, am meisten in Erinnerung. Und ich erinnere mich da an die Regionalliga-Relegation im Jahr 2000 gegen den FC Schönberg. Da weiß ich noch, das war im Hinspiel eine ganz lange Fahrt bis da hoch bei Lübeck irgendwo auf einen Sportplatz, nenne ich es mal, mit ganz enthusiastischen Zuschauern und einer 1-0 Niederlage und dann ein total spannendes Rückspiel, was am Ende 4-1 ausging und damit Rot-Weiß Erfurt die Relegation gebracht hat, was aber knapper war, als das Ergebnis vermuten lässt, denn in der letzten Minute beim Stand von 3-1 schoss Schönberg einen Freistoß an die Latte. Das wäre es 3-2 gewesen, da haben nur Zentimeter gefehlt und damit wären die weiter gewesen. Im Konter fällt dann aber das 4-1 und das war natürlich eine Riesenparty, weil das hing so am seidenen Faden und war Glückseligkeit pur. Ich weiß noch, Steffen Kraus war damals der Torhüter Und Piet Schönberg hat ihm damals seine Haare abrasiert, mitten noch im Stadion. Und seitdem trägt Steffen Kraus Glatze. Ja, dann gab es natürlich das Aufstiegsspiel gegen Saarbrücken, klar, 2004 im Mai. Und das, wir uns wahrscheinlich alle erinnern, volles Haus, das abgefälschte Hackentor von Ronny Hebestreit zur Entscheidung, vorletzter Spieltag war das, glaube ich, hätte in dieser Saison auch niemand damit gerechnet, dass es so einen Lauf nimmt. Ich weiß noch, wir haben damals als Aktion von der Thüringer Allgemeinen einen Fanschal stricken lassen, den wir vor dem Spiel rund um das Spielfeld gelegt haben, 400 Meter lang über die Tartanbahn. Der wurde dann zerschnitten und die Fans konnten sich ihr Utensil, ihr Stück mit nach Hause nehmen als Erinnerung. Das war so ein Highlight, was hängen geblieben ist. Aber ich kann mich auch erinnern an ein Spiel in Wattenscheid, wo es um den Klassenerhalt ging. Ich glaube, das war 2 Jahre später, 2006 müsste es gewesen sein, wenn ich mich richtig erinnere. Da ist ein Wolkenbruch über dem Ruhrgebiet niedergegangen. Ich glaube, vor und während des Spiels. Das war, also da war nichts trocken geblieben, also gar nichts. Aber es schien das Wetter für den FC Rot-Weiß zu sein. Es gab dann 5:1 Sieg, damit wurde der Klassenerhalt gesichert und die Stimmung war genauso wie beim Aufstieg 2 Jahre vorher, weil es auch total wichtig war für den Verein. Das sind so 3 Spiele, die mir hängen geblieben sind. Das Pokalspiel gegen Bayern, weiß gar nicht, war da auch in dieser Zeit 3-4, Toni Kroos, letzte Tor. Jürgen Klinsmanns Einstand war das damals, das bleibt natürlich auch haften.
Eine Frage, ein Spiel, ob Sie das gesehen haben, ein Spiel, was mir immer im Gedächtnis bleibt, ist, als mal gegen Augsburg gespielt wurde, da war nur die alte Westtribüne auf, weil, aus welchen Gründen auch immer, weiß ich nicht, wir saßen alle auf der Westtribüne und es gab 3 rote Karten für Augsburg und Rot-Weiß hat glaube ich, nur ganz knapp 1-0 gewonnen. Und Augsburg hatte noch die Chance, kurz vor Schluss das 1:1 zu schießen. Da war großer Unmut unter den Erfurter Fans, weil man eigentlich jetzt dachte, man gewinnt 4-5-0. Das haben Sie auch gesehen? Waren Sie auch dabei?
Das habe ich auch gesehen. Ich kann mich auch daran erinnern. Ich kann mich auch an einen völlig verärgerten Ernst Mittendorf erinnern, der damals Trainer von Augsburg war, der es nicht verstehen konnte, dass 3 Spieler eben mit glattrot, glaube ich, war das, vom Platz mussten. Ich kann mich erinnern, ich glaube, David Feil war damals derjenige, der am meisten getreten wurde und wegen dem die roten Karten gezückt wurden. Aber ich weiß, es war ganz knapp, das war kein klarer Sieg, sondern es war eher ein Gewürge und mit einem glücklichen Ausgang.
Was in diesem Gespräch zu merken, also eine Eigenschaft eines guten Sportreporters ist offenkundig auch ein gutes Gedächtnis zu haben und sich an die Namen erinnern zu können. Vielleicht auch so ein paar Bezug auf Spielernamen. Gibt es bestimmte Spieler, an die sich ganz zurückerinnern, wo Sie sagen, das waren immer gute Gespräche, da wusste man schon, wenn du mit dem ein Interview führst, das geht nicht schief?
Ja, es gab natürlich in den ganzen Jahren die unterschiedlichsten Typen. Die Mundfaulen, sage ich mal, wo ein Interview ganz, ganz schwer war, weil man ihm jede Antwort aus der Nase ziehen musste. Es gab diejenigen, die man überhaupt nicht bremsen konnte, die geplaudert haben über Gott und die Welt. Aber ich sage mal so, in den Jahren gab es eigentlich niemanden, mit dem man nicht klarkommen konnte. Also das ich weiß noch, Daniel Berwolf, zu dem ich heute noch einen guten Kontakt habe, damals überragender Torjäger, der ja dann auch in der zweiten Liga über Jahre gezeigt hat, dass er einen Torriecher hat wie kaum jemand anders. Mit dem war es nicht so einfach, Interviews zu führen, weil ja, der hat eben lieber Taten sprechen lassen auf dem Platz. Aber das fand ich nicht schlimm. Ja, das ist eben so ein Typ, der kurz und prägnant geantwortet hat, aber dafür genauso kurz und prägnant die Bälle ins Tor geschossen hat. Wenn er mal hatte im Strafraum, war er kaum zu bremsen. Das war für mich damals, ich glaube, die beste Mannschaft, die Erfurt hatte. Berwolf, Marco Weishaupt, der dann später zum HSV gegangen ist. Hebestreit war damals auch schon mit dabei. Aber das waren schon klasse Spieler und natürlich auch klasse Gespräche mit denen.
Gab es denn mal, Sie haben jetzt gesagt, es gab auch die Wortkargen oder Wortfaulen, dann gab es bestimmt auch Plaudertaschen, sage ich mal, aber gab es auch welche, von denen Sie fußballerisch, also taktisch zum Beispiel auch was lernen konnten, nicht nur Spieler, vielleicht auch Trainer, die die nicht nur viel geredet haben, sondern auch noch gut erklärt haben und ihnen irgendwie so einen Blick auf das Spiel eröffnet haben, was ihren Blick, sag mal, geweitet hat?
Also da muss ich antworten jetzt wie ein Spieler. Also da hat einen jeder Trainer irgendwo weitergebracht. Also das war wirklich so, dass jeder Trainer auch immer Nuancen, andere Sicht hatte auf den Fußball oder den auch anders interpretiert hat oder anders spielen lassen wollte als sein Vorgänger. Für mich war ganz neu dieses Gegenpressing-Verhalten, dieses auch gewollte Ball verlieren, um ihn zu erobern, das Stefan Krämer praktiziert hat. Das war für mich vom Ansatz her neu. Also das hatte vorher noch keiner. Ich habe mal durchgezählt, es waren weit über 20 Trainer, die ich bei Rot-Weiß erlebt habe, in dieser Form praktiziert. Also jemand, der bewusst Risiko geht, um den Ball zu verlieren, um ihn dann sofort in Bruchteilen von Sekunden wieder zu erobern, weil der Weg dann zum gegnerischen Tor kürzer ist als beim durch einen bedachten Spielaufbau. Also das war eine Form auch des Trainings, was ich da erlebt habe, die mir neu war und die mir auch nochmal den Horizont erweitert hat.
Haben Sie ein bestimmtes taktisches System, was Ihnen persönlich gefällt? Also sagen wir, die Niederländer haben ja jahrzehntelang immer 4-4-3 gespielt oder sowas. Manche spielen sehr flexibel. Was ist so Ihre Vorliebe oder haben Sie da gar keine?
Also ich kann eigentlich allen was abgewinnen. Am attraktivsten ist natürlich der schnelle, ich sag mal druckvolle Fußball, nach Ballgewinnen sofort in den Gegenangriff zu gehen, was Klopp natürlich exzellent mit seinen Mannschaften praktiziert, was viele ihm dann auch nachgeahmt haben. Aber ich finde auch, wie dieser Ballbesitzfußball, den Guardiola ja salonfähig gemacht hat oder nochmal auf eine ganz hohe Stufe gehoben hat, finde ich auch attraktiv auf seine Art und Weise. Er ist nicht immer so spektakulär, ja, weil er durch die Dominanz auch Kontrolle verkörpert. Aber ich glaube, so einen richtig schlechten Stil gibt es nicht, weil welcher Stil erfolgreich ist, der hat auch, sagen wir, die Argumente auf seiner Seite.
Ich habe gerade bei, als ich Ihre Antwort jetzt zugehört habe, gemerkt, dass ich mich verrechnet habe. Es war ja nicht 4-4-3, das geht ja nicht, sondern 4-3-3. Genau. Aber unattraktiver Fußball war zum Beispiel in der Aufstiegssaison, muss man auch sagen. Also René Müller hat einen bewusst destruktiven und passiven Fußball spielen lassen, aber sie waren erfolgreich.
Das stimmt. Er hat aus den Mitteln das Optimum meiner Meinung nach damals rausgeholt. Es war auch so, ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern, das war in der Zeit des ersten Insolvenzverfahrens, als Jürgen Raab Trainer war, 97, 98 war das. Das war auch ein pragmatischer Fußball, nenne ich es mal. Und ich glaube, es gab damals 8 oder 9 Heimsiege mit 1-0. Und aber auch das ist eine Qualität. Also 1-0 zu gewinnen in so einer Folge zeugt erstmal von einer unglaublichen Defensivarbeit des gesamten Teams, nicht nur einer guten Abwehr, sondern des gesamten Teams. Und natürlich auch immer zur richtigen Stelle zumindest ein Tor zu machen. Und so ähnlich hat es René Müller praktiziert in der Aufstiegssaison. Er wusste, er konnte sich auf seinen Block verlassen und hatte natürlich damals mit seinem Namensvetter jemanden, der die Bälle vorn gemacht hat, der die Tore geschossen hat, René Müller, und dem einen oder anderen Standard. Und so konnte es gelingen, aufzusteigen. Wenn man hätte mitspielen wollen mit den anderen Mannschaften, die da oben dabei waren, hätte man es nicht geschafft.
Meine persönlich letzte Frage schon, bezieht sich im Grunde auf Ihren Job als Zeitungsreporter. Sehen Sie es als Vorteil, dass man eben oft noch nach einem Spiel warten muss bis zur Drucklegung? Es kommt ja mal einen Tag später erst der Bericht an. Oder ist manchmal ein Nachteil, ein bisschen Neid dabei, dass die Radio, die Internetkollegen, die Fernsehkollegen gleich direkt rausgehen können, sofort berichten können und man als Zeitung eben immer noch einen Tag warten muss? Natürlich, im Internet ist nochmal ein bisschen was anderes. Da gibt es ja auch von der TA die Internetseite. Aber für die gedruckte Variante haben, die müssen ja immer noch ein bisschen warten.
Also es ist seit einigen Jahren ja mittlerweile so, dass wir nicht nur für die gedruckte Zeitung arbeiten, sondern auch für die Online-Portale der Mediengruppe. Dort sind wir genauso schnell mit einer Nachricht oder mit einem Spielbericht mittlerweile wie andere Medien, wie das Radio oder wie Online-Portale, die nur im Netz auftauchen. Es hat, die Arbeit hat sich dahingehend gewandelt, dass wir für die Zeitungsleser, die den Tag danach eben erst das Printprodukt in der Hand haben, eben noch die Story hinter der Story versuchen aufzubereiten. Das heißt, wir wollen durch Hintergrundgeschichten oder durch eine Geschichte, die nicht offensichtlich ist und die nicht schon am Abend im Netz steht oder am Nachmittag vorher im Netz steht, nochmal Leseanreiz wecken, um das Spiel vielleicht von der anderen Seite zu beleuchten, um eine Personalie anders zu beleuchten, um ja vielleicht auch eine Geschichte, die nicht jedem der anderen Kollegen aufgefallen ist, größer darzustellen. Das ist die neue Herausforderung durch diese Wandlung ja auch in der Medienbranche, dass wir sowohl schnell sein müssen für die Online-Portale, aber auch trotzdem immer im Hinterkopf haben müssen, mit welchen News oder in welchen anderen Aspekten können wir den Zeitungsleser noch gewinnen für uns.
Vielen Dank, Marco Alles, Sportsreporter der Thüringer Allgemeinen, der mal zurückgeschaut hat im Grunde auf die letzten 30 Jahre seiner Tätigkeit, 1991 mit 17 angefangen bei der Thüringer Allgemeine, 1993 den ersten Bericht über Rot-Weiß Erfurt geschrieben, und wir haben gemerkt, gutes Gedächtnis hat er immer noch, also insofern, das ist alles intakt, und vielen Dank, dass Sie die Zeit genommen haben, eine knappe Stunde.
Sehr gern, vielen Dank fürs Gespräch.